Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Und heute haben wir aus dem hohen Norden Besuch da. Freue ich mich sehr drauf, denn sonst reden wir eigentlich immer nur online, weil der junge Mann hier sitzt in Hamburg. Es ist immer nicht der nächste Weg, den man so hat. Aber er ist heute eben in München. Freue mich tatsächlich sehr. Wir wollen natürlich über die aktuelle Lage sprechen und ein bisschen Ausblick geben, was uns da so alles erwarten könnte in den kommenden Monaten. Freue mich sehr. Er ist Chefvolkswirt bei Donner und Reuschel. Herzlich willkommen bei uns hier live im Studio, Carsten Mohn.
Ja, vielen Dank. Schönen guten Tag. Ich freue mich auch sehr, dabei zu sein, persönlich mal die Dinge zu besprechen. Und ich glaube, ja, wir haben einiges auf der Agenda.
Das glaube ich auch. Unser Vorgespräch liefen schon Gefahr, das Pulver zu verschießen, so wollte ich sagen. Fangen wir mal ein bisschen mit der Aktualität an. Jetzt sehen wir tatsächlich endlich Einigung in diesem lustigen, ich nenne es immer Kasperltheater, was den Shutdown angeht, in den USA. Gebracht hat er am Ende des Tages nichts. Keiner hat sich irgendwie politisch irgendwie durchsetzen können. Also war es absolut sinnlos. Aber man merkt natürlich auch, sofort ist wieder der Markt oder die Märkte drehen um, zurück in den Risk-On-Modus. Heißt, das ist immer ein bisschen gemein, aber kriegen wir dann noch jetzt eine schöne Jahresendrallye?
Ja, die Voraussetzungen sind nicht schlecht. Der Shutdown war natürlich einer der großen Belastungsfaktoren, der jetzt zumindest kurzfristig auch nur, muss man ja sagen, erstmal weg ist. Also im Prinzip ist das Thema auch nur aufs nächste Jahr geschoben worden.
Wie immer.
Weil es ja nur eine Übergangsregelung ist und die eigentlichen Themen ja nicht geklärt sind. Es hat nichts gebracht, würde ich gar nicht unbedingt sagen. Vielleicht hat es parteitaktisch für die Demokraten einen kleinen Vorteil gebracht. Mit Blick schon auf das anstehende Wahljahr 2026, das vermag ich nicht zu beurteilen, aber natürlich die Wirtschaft und die Menschen, die Gesellschaft und auch die Kapitalmärkte hat es eigentlich nur belastet und damit ist jetzt erstmal gut, dass dieser Punkt weg ist und damit gibt es zumindest jetzt, ja ich sag mal, vielleicht den Weg frei für diese Jahresendrallye, spricht zumindest einiges dafür.
Mhm. Ich meine im Wesentlichen, das finde ich, das sieht man dann schon immer recht schön. Es ist einfach wahnsinnig viel Geld im Umlauf, das unfassbar gerne investiert werden möchte. Mhm. Und deswegen wird, das sehen wir ja eigentlich schon das ganze Jahr über, alles, was eigentlich doch recht ordentliche Belastungsfaktoren wären, wenn man das Jahr mal Revue passieren lässt, wirtschaftspolitisch, immer relativ flott weggeatmet.
Ja, das ist sicherlich das eine. Es ist viel Kapital da, das investiert werden will und das offensichtlich noch nicht investiert ist. Das sieht man ja eben daran, dass dann kleinere Rücksetzer auch oder auch größere Rücksetzer aber sofort für Nachkäufe genutzt werden und man dann relativ schnell wieder die All-Time-Highs hat. Das ist der eine Blick. Das unterstreicht auch, dass wir in meinen Augen eine ganz gesunde Marktkonstellation haben oder Konstitution haben, was das Sentiment angeht. Wir sind eben nicht in einer übermäßig euphorischen Phase, wo im Grunde genommen jeder, mit dem ich spreche, einfach sagt, vergiss die Risiken, es geht nur noch nach oben, überspitzt gesagt. Ja. Auch sowas kennen wir. Da sind wir nicht, im Gegenteil. Ne? Es hat immer wieder die Hinweise, KI, Bubble, ja oder nein. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist der, dass wir eben auch konstatieren müssen, dass die Kursgewinne, die wir sehen, zum großen Teil eben auch noch durch Gewinne der Unternehmen bestätigt wird. Also wir haben ja gerade fast durch die Berichtssaison in den USA und wir haben eine Situation, wo rund 90% aller Unternehmen Gewinnsteigerungen präsentiert haben und auch noch ihre Erwartungen geschlagen haben.
Ja.
Also gerade mit Blick auf den USA, auf die USA in Europa ist das ein Stück weit ein anderer Fokus, müssen wir sagen, ja, die Aktienmärkte sind nicht mehr günstig, sie sind tendenziell eher am oberen Rand der Bewertung, aber die Unternehmensgewinne kommen eben auch noch entsprechend.
Mhm. Und doch hat man irgendwie natürlich immer das Gefühl, wie lange können wir diese Zuspitzung eigentlich noch betreiben?
Ja, absolut, natürlich. Gefühlt sind wir eher am Ende einer Hossephase. Das muss man ganz klar so sagen. Aber also nochmal dieser Punkt. Tatsächlich ist das der Kernpunkt, über den ich spreche mit den meisten Leuten, die einfach so ein bisschen schon Bauchschmerzen haben angesichts dieser Marktentwicklung. Das spricht eben dafür, dass diese Phase durchaus noch ein bisschen länger gehen kann. Also selbst wenn wir sentimentmäßig überkauft wären oder vom charttechnischen Gesichtspunkt her, dann kennen wir das aus der Vergangenheit, dass überkaufte Situationen durchaus noch ein bisschen länger tragen können. Und zwar so lange, bis dann die Mehrheit der Menschen einfach glaubt, das geht halt immer nur noch so weiter. Und da sind wir zurzeit nicht.
Hm. Wollen wir mal hoffen. Ne? Wir reden eigentlich ja schon seit einem halben Jahr auch so drüber. Ne? Und seitdem haben wir quasi von ein paar kleineren Rücksetzern oder Liberation Day war natürlich auch mal ein größerer Rücksetzer, der sehr schnell wieder aufgeholt wurde. Quasi, ich habe es ja gesagt, so ein bisschen die Zuspitzung dessen, was wir eigentlich seit einem oder anderthalb Jahren besprechen. Also starke Bewertungsausweitung. Ganz vieles ist halt historisch auch teuer, gerade in den USA. Ja, immer von dem Wachstum getragen, aber es ist halt trotzdem immer nochmal so einen obendrauf. Und was ich eben auch faszinierend finde, ist, wenn wir das Thema Marktbreite, worüber wir ja seit, weiß nicht, bald 3 Jahren sprechen, das hat sich auch wieder eher zugespitzt als entspannt.
Ja, die Situation ist nach wie vor so, dass der Aktienmarkt in den USA im Prinzip im Wesentlichen die 7 großen Tech-Titel sind, sowohl was die Kursgewinne angeht, als auch die Unternehmensgewinne. Das ist ein ähnlicher Fokus. Spricht in meinen Augen aber umso mehr dafür, dass wir eben nicht eine ganz breite Alles-Rally haben, wenn wir nur auf die Aktienmärkte schauen, sondern dass auch die Chance besteht beispielsweise, wenn die Tech-Titel mal ein bisschen weniger stark laufen, wir so ein Stück weit eine Rotation sehen, dass also Titel, die vielleicht so ein bisschen links liegen gelassen wurden, dann wieder stärker in den Fokus rücken.
Ist das was, wenn wir mal jetzt auch ins neue Jahr reinschauen, was man taktisch vielleicht auch mal berücksichtigen sollte, dass vielleicht tatsächlich mal, I don't know, Small Mid-Caps kommen, andere Branchen mal wieder in den Fokus rücken?
Ja, ich glaube.
Ausgesetzt, die Welt quasi geht nicht unter.
Das ist immer vorausgesetzt, absolut. Ich denke, das macht unbedingt Sinn, sich nicht zu sehr tatsächlich auf die großen Zugpferde in den Indizes zu fokussieren. Also das gebietet allein schon das Gebot der Risikostreuung, der Diversifikation. Wenn wir einen ganz, ganz starken Fokus auf diese 5 oder 7 Titel setzen, dann sind wir einfach schlecht diversifiziert. Und das ist aus Anlegersicht immer ein schwieriger Punkt. Fairerweise muss man sagen, alle die diese Diversifikation schon oder vielleicht gleichgewichtet ihr Portfolio aufbauen, anstatt Marktkapitalisierungsgewichtet, also sprich diese 7
Titel. Ein gutes Jahr.
So ist das, ne? Das muss man natürlich ehrlicherweise sagen. Aber ich denke, man muss beide Seiten immer mit in den Blick nehmen, ne? Rendite, Chance und Momentum auf der einen Seite und eben die Risikoabsicherung auf der anderen Seite. Und das ist durchaus ein Ansatz, den wir beispielsweise in der Vermögensverwaltung auch fahren, dass wir generell eher gleichgewichten, zumindest nicht so riesengroße Positionierungen vornehmen. Und das erlaubt es uns auch weiterhin in den großen Tech-Titeln investiert zu sein oder in einigen davon, weil wir einfach wissen, wir können sozusagen dieses Momentum mitnehmen, solange das noch da ist. Und wenn dann mal eine deutlichere Korrektur kommt, dann ist der Schaden in Anführungsstrichen einigermaßen überschaubar. Mhm.
Weil das haben wir ja quasi oft und lange schon drüber diskutiert. Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern erst eine Übersicht gesehen, ich glaube Goldman Sachs hat es zusammengefasst, natürlich auch dieses Thema mit dem Unternehmensgewinn. Ja, wir hatten natürlich jetzt die Phase, dass quasi Big Tech maßgeblich, wenn wir mal den S&P beispielsweise nehmen, als großen Index, maßgeblich Big Tech das Gewinnwachstum des Indizes getragen hat. Und dann gab es ganz viele Übersichten, eigentlich auch für dieses Jahr, dass im Laufe des Jahres eben diese Schere ja auch zusammengeht. Sprich, die Wachstumsraten von Big Tech kommt dann mal so ein bisschen runter von diesem sehr hohen Niveau. Ist das jetzt nicht völlig aus der Welt, logischerweise. Und der Rest zieht so ein bisschen nach. Das ist so ein bisschen ausgeblieben, fundamental.
Ja, das stimmt. Und das, was dafür fehlt oder die Argumente dafür, die kommen dann vielleicht tatsächlich in den nächsten Monaten nach. Da würde ich so ein bisschen auf 2026 schauen. Wichtig ist natürlich für die Breite der Unternehmen dann der Blick auf die konjunkturelle Entwicklung. Wenn wir es ganz grob mal sagen, auf Europa bezogen, können wir eher eine leicht steigende Dynamik feststellen oder erwarten. In Deutschland sogar eine relativ stark steigende Dynamik. In den USA sehen wir eine konjunkturelle Abkühlung. Mein Basisszenario ist aber, dass wir keine Rezession erwarten müssen in den USA. Die Risiken sind nach wie vor hoch wegen der erratischen politischen Einflüsse. Aber Basisszenario ist konjunkturelle Abkühlung, ja, aber damit immer noch eine relativ robuste Entwicklung. Das ist schon mal eine gute Basis eben für die Breite der Unternehmen. Und was in den USA dann insbesondere noch hinzukommt, ist, dass wir ja wahrscheinlich auf der Zinsseite von Seiten der Notenbank Zinssenkungen sehen. Und auch das ist ein Punkt, der tendenziell die Konjunktur unterstützt und damit auch die Breite der Unternehmen.
Und das spiegelt sich eben auch, das sieht man ja auch in den Konsensschätzungen, wenn man jetzt auf die Gewinne geht wieder. Hab's gerade schon angedeutet, die Grafik Übersicht war jetzt beispielsweise, glaube ich, für den Russell 2000, haben wir nächstes Jahr im Konsens eine Erwartung, was das Gewinnwachstum angeht, glaube ich, von ein bisschen über 40%, dieses Jahr ein bisschen über 10. Das würde aber voraussetzen, dass wir wirklich ein stabiles Konjunkturumfeld haben. Wenn, also klar, mittelständische amerikanische Unternehmen, die ja am Heimatmarkt sind, die, wir kennen alle die Argumente drumherum, ne, die sehr zinssensitiv sind, aber sie brauchen halt dafür einen Konsumenten und ein robustes Umfeld.
Ja, das stimmt, absolut. Man muss natürlich, oder wir kennen ja auch den normalen Gang der Dinge. Wir wissen, dass Gewinnschätzungen im Laufe des tatsächlichen Jahres, für die Schätzungen dann abgegeben werden, auch sich wieder relativieren. Also von den diesen hohen Gewinnen, Steigerungserwartungen werden wir sicherlich runterkommen ein Stück weit.
Ja.
Wichtig ist aber natürlich auch, dass die Unternehmen mit tatsächlichen Gewinnen dann diesen Schätzungen entgegenkommen.
Ja.
Und das hängt von der konjunkturellen Entwicklung ab. Man kann vielleicht gerade vor dem Hintergrund dieser, naja, sehr dynamischen Zeiten, sehr bewegten Zeiten auch sagen, aus Anlegersicht lohnt es sich, glaube ich, im Detail zu schauen, gar nicht so sehr auf Indexebene. Wir werden da sehr stark unterschiedliche Entwicklungen sehen. Also um das ein bisschen konkreter zu machen, Unternehmen, die stärker, vielleicht wenn wir es auf Amerika fokussieren, davon profitieren, dass der Handelskonflikt da ist, dass vielleicht Güter, die nicht mehr importiert werden oder weniger stark importiert werden, im Land produziert werden, und wiederum andere Unternehmen, die dann eher exportorientiert sind, auch in Amerika, und dann unter den Gegenmaßnahmen der Handelspartner leiden. Ich glaube, man muss da sehr, sehr stark differenzieren.
Das heißt, das hat man natürlich dieses Jahr auch schon so ein bisschen eigentlich angedacht, Stockpicking wird fast wieder wichtiger.
Ich gehe davon aus, und das sind diese politischen Einflüsse, die wir eben angesprochen haben. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass das große Thema, was über den Märkten immer schwebt, das Thema künstliche Intelligenz. Und da meine ich jetzt gar nicht so sehr den Fokus auf die großen Tech-Unternehmen, die im Moment unglaublich hohe Investitionen tätigen, um in diesem Rennen um die ersten 2, 3 Plätze vorne mit dabei zu sein, was also die Ausstattung angeht, ne, mit Datencentern, KI-Training, also mit den Tools, die entwickelt werden letzten Endes, und mit der Hardware, die genutzt wird. Entscheidend ist in meinen Augen der nächste Schritt dann, und da müssen wir eigentlich die Breite des Marktes anschauen, nämlich die Implementierung von künstlicher Intelligenz in bestehende Geschäftsprozesse.
Ja.
Und da müssen wir in meinen Augen über alle Branchen schauen und alle Unternehmen anschauen. Ich stelle das immer so ein bisschen plakativ so dar, in meinen Augen kann sich kein Unternehmen hinstellen und sagen, künstliche Intelligenz brauche ich nicht. Das wäre fahrlässig.
Ja.
Man muss zumindest hinterfragen, egal in welchem Segment man unterwegs ist, inwieweit kann ich künstliche Intelligenz einsetzen, um Produktivität zu steigern. Und das wird auch vielen Unternehmen ganz gut gelingen. Und das wird vielen Unternehmen weniger gut gelingen. Also da trennt sich, glaube ich, die Spreu vom Weizen.
Ich glaube auch, das wird so eine, jetzt die nächsten Jahre so eine Phase geben, wo wir sehr oft Hypes durchs Dorf rennen sehen werden, wo einfach KI drauf gepappt wird, wo keine KI drin ist. Gerade in diesen Anwendungssachen, um so ein bisschen, ich will mal sagen, anzudeuten, man wäre auch mit bei der Musik.
Ne? Auch das ist möglich, genau.
Ja, das ist sehr, sehr überhaupt sein,
ja,
in der Anwendung.
Also KI ist ja auch ein weites Feld, ja, muss man ehrlicherweise sagen. Es gibt ja viele KI-Anwendungen, die wir heute schon nutzen. Das Navi, um das als Beispiel, bestes Beispiel mal zu nehmen. Insofern ist das eine ganz, ganz breite Spanne. Ja, das mag sicherlich sein, dass da viele dann, ich sag mal, auch so ein bisschen, wie nennt man denn das jetzt? Das ist kein Greenwashing, das ist vielleicht KI-Washing.
KI-Washing.
Betreiben.
Und ja, einen neuen Begriff.
Neu kreiertes Wort, richtig. Aber da wird die Realität dann natürlich zeigen in den dann folgenden Jahren,
wie weit das tatsächlich ist.
Weil tatsächlich dann eben man schon sehen wird, dass die Unternehmen, die erfolgreich künstliche Intelligenz einsetzen, um Produktivität zu steigern, die werden dann eben natürlich in puncto Unternehmensgewinne an den anderen vorbeiziehen.
Wird die, bevor es gleich losgeht, kommen wir noch zum Werbepartner der heutigen Folge, und das ist Shopify. Wünschst du dir nicht auch einen Partner an deiner Seite, der dich so gut versteht wie niemand sonst, der den Rücken richtig frei hält und dich unterstützt auf deinem Weg zum Erfolg? Natürlich geht es hier und heute nicht ums Online-Dating, sondern wir reden von einem Partner für dein erfolgreiches Online-Business. Wenn du also auf der Suche bist, haben wir hier vielleicht die perfekte Lösung für dich, und zwar ist das Shopify. Zehntausende deutsche Unternehmen vertrauen Shopify bereits. Darunter sind innovative Startups genauso wie Familienbetriebe mit jahrzehntelanger Tradition. Shopify ist die Commerce-Plattform, die das Geschäft von Millionen von Unternehmen weltweit revolutioniert hat. Du kannst deine Produkte auf beliebig vielen Vertriebskanälen verkaufen, von einem persönlichen POS-System über eine umfassende E-Commerce-Plattform bis hin zu Social Media und Marktplätzen wie Facebook, Instagram und natürlich eBay. Mit Shopify kannst du dein Business verwalten und ausbauen, unkompliziert und rechtskonform zugleich, inklusive Zugang zu einer stetig wachsenden Auswahl der innovativsten Funktionen und einem zuverlässigen Kundenservice rund um die Uhr. Produkte präsentieren, Inventur verwalten, Bestellungen und Zahlungen reibungslos abwickeln. Shopify bietet dir alle Tools, die du brauchst, um dein Business erfolgreich zu managen. Und das alles an einem einzigen, vertrauten Ort. So kannst du dich auf das Wichtigste konzentrieren, nämlich dein Business. Teste jetzt also Shopify und bring dein Geschäft auf das nächste Level, und zwar auf shopify.de/money natürlich. Gemacht für Deutschland, powered by Shopify. Und jetzt viel Spaß mit der heutigen Folge. Sie haben es angesprochen, erratische Politik vor Trump. nächstes Jahr den Markt sehr massiv beeinflussen können? Oder ist es wie dieses Jahr, mit jedem dummen Spruch wird's weniger dramatisch?
Ja,
sage ich jetzt mal.
Ja, das ist ein gutes Beispiel. Also natürlich gibt's Gewöhnungseffekte, ganz klar. Und das ist ja auch gut so. Also wo wären wir, wenn wir jeden Tag auf diese, ich sag mal,
Herz-Kasper reagieren, so wenn er morgens irgendwie aus dem Bett raustweetet. Ja.
Genau, da hätte er vielleicht Spaß dran, weil ich unterstelle, in Anführungsstrichen, also ohne dass ich es weiß, aber vielleicht hat er ein bisschen Spaß dran, die Welt immer mal wieder aufzuregen durch einen Social-Media-Post. Nein, es tritt ein gewisser Gewöhnungseffekt natürlich ein, das ist klar. Nichtsdestotrotz merken wir natürlich schon, dass es handfeste Auswirkungen gibt, um den Handelskonflikt nun mal zu nehmen, um den Shutdown auch mal zu nehmen. Also der Shutdown wird in diesem Jahr dazu beitragen, dass das Wachstum in den USA nennenswert schwächer ausfällt, mit Sicherheit. Da gibt es sicher Nachholeffekte, gerade wenn, wie die Regelung jetzt ja getroffen wurde, ausgefallene Gehälter nachgezahlt werden, wenn Leute, die entlassen wurden, in dieser Phase wieder eingestellt werden. Aber wir haben natürlich wirklich handfeste Auswirkungen, bis hin zu indirekte Wirkungen, nämlich die Frage, wie entwickelt sich Europa eigentlich? Ja? Schafft Europa es, selbstständiger zu werden? Welche Investitionen werden hier getätigt? Aber grundsätzlich glaube ich, dass wir diesen hohen Einfluss der Politik weiter behalten werden. Der eine Hintergrund ist der, wir kennen Trump mittlerweile auch so gut und wir wissen, Zölle gehören zu seinem Lieblingsrepertoire.
Ja.
Das wird er beibehalten. Gar nicht unbedingt immer sachgebunden an Güterexporte oder Importe. Oftmals geht es auch nur darum, irgendeine politische Entwicklung in der Welt, die ihm nicht konform geht oder die er nicht gut findet, zu sanktionieren. Und für mich ist immer ein gutes Beispiel dafür, wenn er der Meinung ist, der ehemalige brasilianische Präsident Bolsonaro wird unfair behandelt, dann gibt es halt mal 50% oder 60% Zölle auf brasilianische Kaffeeimporte. So, das wird uns weiter begleiten, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt, der natürlich ganz gravierend ist, das steht vielleicht gar nicht so jeden Tag in den Zeitungen, aber aus unserer Sicht, die wir jeden Tag auf die Kapitalmärkte schauen, aus volkswirtschaftlicher Sicht, ist natürlich ein ganz gravierender Punkt und eine Kernfrage, wie wird sich Geldpolitik weiterentwickeln, vor allen Dingen in den USA.
Ja.
Da sehen wir zunehmenden politischen Einfluss und insofern sind das Dinge, die kann man nicht einfach weglächeln, in Anführungsstrichen, sondern die sind da und die werden sich eben auch auf die Märkte auswirken.
Da haben wir letztes Mal, glaube ich, auch ausführlich drüber gesprochen, quasi über das Thema, wie lange ist eigentlich die Geldpolitik noch unabhängig in den USA?
Absolut.
Oder weitestgehend unabhängig.
Absolut.
Völlig ist es ja nie, aber...
Genau, das ist so. Und wir sehen, glaube ich, in den USA einfach sehr offensichtlich. Das ist, wenn man so will, auch der Vorteil an Trump. Ne? Also er macht ja Dinge sehr, sehr
offensichtlich. Im Geheimen, im Dunklen. Ja.
Richtig, genau. Also sehr offensichtlich Angriffe auf die Unabhängigkeit der Geldpolitik, mittlerweile eben nicht mehr nur verbal, sondern auch dadurch, dass ein direkter Trump-Gesandter ja mittlerweile im FOMC sitzt, im Entscheidungsgremium mit Stephen Miron. Und wir haben bei den letzten beiden Zinsentscheiden gesehen, da gab es ein Mitglied in diesem Gremium, der hat gesagt, ich möchte nicht 25 Basispunkte Zins senken, sondern 50. Also da ist dieser Einfluss schon da. Ich bin weiterhin der Meinung, dass die Fed grundsätzlich ihre Unabhängigkeit wird bewahren können, weil sie verfassungsmäßig institutionalisiert ist und jetzt in der letzten oder in der verbleibenden Amtszeit Donald Trumps noch der Fed-Präsident neu institutionalisiert wird. Jerome Powell tritt ja ab.
Ja.
Als Präsident, möglicherweise oder nicht notwendigerweise als Mitglied des Entscheidungsgremiums.
Ja.
Also er kann dann den Präsidenten sozusagen neu oder kann mitreden bei der Besetzung des Präsidentenpostens und möglicherweise noch eines Mitglieds im FOMC. Das heißt also, so viel kann man, glaube ich, festhalten. Geldpolitik wird weniger unabhängig stattfinden in den USA, offensichtlich. In anderen Regionen der Welt, in meinen Augen, auch weniger offensichtlich. Wenn wir nur mal auf Europa schauen, die EZB ist qua Institution natürlich unabhängig und sie wird weiter unabhängige Politik betreiben. Aber wir wissen alle, dass im Zweifel, sollte es zu einer größeren Krise kommen, auch die EZB dann wieder diejenige wäre, die letzte Instanz, die retten müsste, in Anführungsstrichen.
Ja. Und darauf verlässt man sich logischerweise auch.
Ja, natürlich, darauf verlässt man sich. Also um das konkrete Beispiel Frankreich zu nehmen, die EZB steht da relativ klar auf dem Standpunkt, Frankreich ist nicht unser Thema oder die politische Krise in Frankreich ist nicht unser Thema. Es gibt das TPI, Transmission Protection Instrument, so ist ja. Das TPI, also die Transmission der Geldpolitik in den Euro-Teilnehmerstaaten soll sichergestellt werden dadurch,
ja.
Aber eben nur für den Fall, dass es zu einem externen Schock kommt oder zu einer unverschuldeten Krise und die EZB sagt, das ist ein innenpolitisches Thema, ist nicht unser Punkt. Aber
womit sie nicht ganz Unrecht hat.
Absolut, völlig richtig natürlich. Nur wenn dieser politische Stillstand dazu führt, dass man nicht in der Lage ist, Haushalte zu verabschieden, dadurch auch nicht in der Lage ist, dieses hohe Haushaltsdefizit zu reduzieren, Schulden immer stärker steigen, und sollte das dazu führen, dass die Kapitalmärkte mal skeptisch werden und sich das dadurch äußert, dass die Zinsen für französische Staatsanleihen zu stark steigen, dann gehe ich davon aus, dass die EZB natürlich mindestens verbal mal einen Hinweis gibt und sagt, wir sorgen dafür, dass die Transmission wieder funktioniert, ne, oder anderweitig interveniert.
Und schon hat man quasi dennoch aus einem innenpolitischen Problem ein europäisches gemacht, in der Geldpolitik.
Ja. Wir sind eben so eng verflochten, dass wir einfach auch, das hat ja auch die Historie gezeigt, dass wir gewisse Dinge, gewisse Spillover-Effekte gar nicht vermeiden können und auch nicht negieren können.
Mhm. Und am Ende des Tages ist es wahrscheinlich auch nicht sinnvoll, wenn man es tut. Also solange man eine gemeinsame Währung hat, muss man halt auch auf sein Umfeld achten. Das hilft ja nichts.
Also wir haben eben den Baufehler oder den Geburtsfehler, dass wir eine Währungsunion haben, aber keine politische Union. Ich nehme als Beispiel immer VWL-Studium, Grundkurs, erstes oder zweites Jahr. Da lernt man die Theorie der optimalen Währungsräume.
Ja.
Währungsräume sind dann optimal, wenn sie sehr, sehr homogen sind. Und
davon sind wir weit weg.
So, davon sind wir weit weg, das passt nicht. Insofern genau ist das ein Punkt, den man immer mit berücksichtigen muss. Und wo wir, glaube ich, auch aus deutscher Sicht froh sein können, dass die EZB da ist und in Anführungsstrichen dann als letzte Instanz Krisen mit so einer Macht bewältigen kann. Der Druckpunkt ist aus europäischer Sicht in meinen Augen ja durchaus in den letzten 3 Jahren noch sehr viel größer geworden. Und das hält durchaus, glaube ich, auch Teilnehmerstaaten dazu an, ja, weniger eurokritisch zu werden. Und das ist ja zumindest ein wesentlicher Fortschritt in meinen Augen. Eurokritische Meinungen auch aus anderen Teilnehmerstaaten, die vorher eher eurokritisch waren, hört man eigentlich kaum noch.
Das stimmt natürlich, weil ehrlicherweise auch die eurokritisch sind, sage ich jetzt mal mit Ausnahme von Deutschland, die als Staat jetzt nicht eurokritisch sind, natürlich von dem Topf auch gut genährt werden. Das muss man ja auch immer dazu sagen.
Absolut, natürlich. Der größte Teil des Kuchens, dieses European Recovery Funds, der nach der Corona-Krise aufgelegt wurde, geht beispielsweise in Richtung Italien und die eher eurokritischen Staaten profitieren davon. Das ist sicherlich ein Punkt, aber ich glaube, man ist sich auch sehr bewusst geworden in den letzten 3 Jahren, dass es Sinn macht, innerhalb Europas zusammenzuhalten.
Ja.
Und vielleicht weniger sinnvoll ist, sich in andere Richtungen alleine in Anführungsstrichen zu orientieren.
Naja, und da war, glaube ich, auch vor allem dieses Jahr 2025 durchaus, sagen wir mal, heilsam für alle Europäer festzustellen, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir ein bisschen mehr an einem Strang ziehen.
Unbedingt.
Das ist ja quasi die, in Anführungszeichen, positive Seite von Trumps Politik, dass wir selber feststellen, okay, wir müssen mal vielleicht doch uns zusammen wieder mehr um unseren Krempel kümmern.
Ja, das ist genau der Punkt. Das meine ich mit den indirekten Auswirkungen dieser Trumpschen Politik. Und ich kann an der Stelle, das habe ich hier vielleicht auch schon mal gesagt, immer nur sagen, Angela Merkel hat das 2017 schon gesagt. Und zwar nach dem ersten G7-Treffen und dabei sein von Donald Trump. Und da ist sie nach Hause gekommen, nach Europa in Anführungsstrichen, und hat gesagt, also wir müssen unsere Dinge selber in die Hand nehmen. Da hat sich nicht so fürchterlich viel getan, aber jetzt kommt dieser wirkliche Druck, dieser, man kann ja sagen, existenzielle Druck, wenn wir auf die Sicherheitslage und die Verteidigungssituation anschauen,
ja.
Der kommt jetzt auf und der sorgt dann doch dafür, dass sich Dinge bewegen. Und für mich ist ein gutes Beispiel März diesen Jahres, wo sich Keir Starmer aus Großbritannien und Emmanuel Macron aus Frankreich zusammengesetzt haben. Deutschland wäre dabei gewesen, wenn sie gerade eine funktionierende Regierung gehabt hätten, hatten sie damals nicht. Und haben sich überlegt, was würden wir eigentlich tun, wenn die Amerikaner den Schutzschild von Europa abziehen und wir mit dieser Bedrohung Russland umgehen müssten. Und das sieht schon, oder das zeigt schon in meinen Augen, dass dieser Wirkungskanal, Druck steigt sehr stark, Veränderungsbereitschaft kommt, Einigungsfähigkeit Europas wird ein Stück weit angeschoben, dass das funktioniert.
Ja. Und was ich immer, also vermisse, ich weiß nicht, ob es Ihnen anders geht, ist, dass wir dasselbe auch versuchen, in der Wirtschaft zu machen. Denn wir haben natürlich diese zwei großen Gegenspieler, das ist dieses Jahr so deutlich geworden, nicht nur wegen der Zollpolitik zwischen China und den USA, die eben beide ihre großen Interessen durchsetzen wollen. Und wir sitzen halt hier fragmentiert dazwischen und hoffen und gucken, was halt übrig bleibt. Obwohl wir an sich, wenn wir alle zusammenarbeiten, ein sehr großer Wirtschaftsraum wären, der durchaus wirkungsmächtig ist, auch wenn er quasi keine eigenen KI-Superhubs hat. Aber wir haben ja trotzdem funktionierende Wirtschaft und auch ein funktionierendes universitäres System. Ja. Also wir könnten ja schon ein Gegengewicht da hinstellen.
Das ist so. Und ich glaube, das würde ich an dieser Stelle tatsächlich auch als große Chance für Europa beschreiben. Absolut. Es geht genau so, ein Gegengewicht darzustellen, oder ich drück's mal anders aus, ein eigenes Systemangebot. Und zwar für diejenigen in der Welt, die es immer noch gibt, Regionen, Volkswirtschaften und Menschen, die hohen Wert auf Demokratie, auf Freihandel, auf marktwirtschaftliche Prozesse legen beispielsweise.
Man Rechtssicherheit.
Kann auch Rechtssicherheit.
An den USA mittlerweile auch ab und zu anzuwarten.
Genau. Ja. Politische Verlässlichkeit. Das ist in meinen Augen ein Punkt, der den USA seit Januar, Februar diesen Jahres mehr oder weniger abhanden gekommen ist, und das war gesetzt jahrzehntelang. Die US-Politik war immer sehr, sehr berechenbar oder verlässlich zumindest. So, und das sind alles Punkte, die kann und sollte und muss Europa viel, viel stärker in den Vordergrund stellen. Und so eben tatsächlich, ich stell's mal so, da im internationalen Systemwettbewerb ein eigenes Angebot darstellen.
Ja.
Das ist heute noch nicht absehbar. Und wir wissen alle, dass viele Dinge wie ein Einstimmigkeitsprinzip in Brüssel beispielsweise uns davon abhalten. Aber auch hier glaube ich, dass der Druck allein über die wirtschaftliche Entwicklung, ich habe ja angesprochen, wir erwarten eine leichte konjunkturelle Belebung, aber es wird kein Konjunkturfeuerwerk werden hier. Allein über diese wirtschaftlichen Zwänge, über die sicherheitspolitischen Zwänge, müsste dieser Druck eigentlich in diese Richtung gehen.
Aber ich habe mal hat nicht den Eindruck, dass irgendjemand schon den Schuss gehört hat, was das Wirtschaftsthema angeht.
Ja, das ist, sagen wir mal, die politischen Akteure, die sind da noch verhalten in der Umsetzung. So möchte ich das eigentlich ausdrücken. Ansonsten haben es, ich würde sogar sagen, der Großteil der Menschen gehört mittlerweile diesen Schuss, also wenn man das so ausdrücken möchte. Und vor allen Dingen natürlich sehen wir in Verbänden, in Forschungsinstituten, in Finanzinstituten überall eigentlich tatsächlich ja diese Hinweise bis hin zu konkreten Plänen schon, was getan werden müsste. Und um nur ein Beispiel zu nehmen, auch die EZB ist da ziemlich vorn mit dabei, was diesen View angeht. Christine Lagarde hat im Sommer mal eine bemerkenswerte Rede gehalten und hat gesprochen von einem Global Euro Moment und sagt oder erkennt erstmal, dass die USA als Standort verlieren wirtschaftlich, unberechenbarer werden, damit auch der Dollar als Safe Haven Status verliert. Und wir sehen weltweit auch, dass immer mehr große institutionelle Anleger bis hin zu Notenbanken versuchen, aus einer großen Dollarabhängigkeit rauszukommen.
Ja.
Die schauen sich in der Welt um und finden aber keine adäquate Alternative. Deswegen kaufen sie Gold unter anderem. Aber das ist für den Euro die Chance, tatsächlich einen Teil dieses Status, den der Dollar verliert, zu übernehmen. Und Lagarde hat explizit aber gesagt, das passiert nicht von allein, sondern wir müssen unsere Hausaufgaben erledigen. Und Hausaufgaben sind genau die Punkte, die Sie angesprochen haben. Wir müssen in Anführungsstrichen das Haus Europa auf festere und einigere Füße stellen. Also einen Binnenmarkt konkretisieren oder perfektionieren, weiter ausbauen. Eine Kapitalmarktunion mit hinzunehmen. Ein wesentlicher Punkt ist verteidigungsfähig sein. Finde ich einen ganz wesentlichen Punkt. Entweder, weil wir selber sind als Europa oder weil wir in einer starken Allianz sind, die das sicherstellt. Und um noch einen Aspekt weiter mit reinzunehmen, zu einem Währungsraum, der einen Status als sicheren Hafen hat oder als Weltleitwährung, gehört immer auch ein Safe Asset. Also sprich, eine Anlage, in die internationale Anleger flüchten können, wenn es an den Kapitalmärkten turbulent wird. In den USA sind das Treasuries, also Staatsanleihen. Und in Europa müssen sich internationale Anleger entscheiden, ob sie deutsche, italienische, französische oder spanische Anleihen kaufen.
Ja.
Sprich, wir müssten uns schon überlegen, einen größeren Fundus an wirklich europäischen Anleihen zur Verfügung zu stellen. Und dann könnten wir Vorteile, zumindest in gewissem Maße, einer Weltleitwährung auch auf Europa ableiten.
Das ist, erwarten wir viel von den politischen Akteuren.
Natürlich, und zugegebenermaßen, also wenn wir mal auf Deutschland schauen, dann ist natürlich die Gemengelage auch nicht ganz einfach. Also es geht ja nicht nur um ein Thema und einen Punkt, den wir anpacken müssen, in Anführungsstrichen, sondern wir haben das Thema Verteidigungsfähigkeit, wir haben Infrastruktur, wir haben Innovationsfähigkeit, Startups müssen besser unterstützt werden, wir brauchen mehr privates Kapital, wir haben die Gesundheitswirtschaft, wir haben das Rentensystem und. Also da kann einem schon Angst und Bange werden. Nichtsdestotrotz, glaube ich, wäre schon ein entscheidender Punkt, dass Politik glaubhaft vermittelt, sie sieht diese ganzen Probleme, das glaube ich mittlerweile den Politikern auch, sie sind aber auch willens und in der Lage, diese anzupacken. Und dann nicht alle auf einmal, Stück für Stück, sukzessive, dann kann sich alleine die Stimmungslage schon verbessern.
Ja.
Und das wäre schon wichtig.
Genau, da ist nämlich nicht viel passiert. Ich finde es sehr interessant, jetzt haben wir ja seit einem halben Jahr ungefähr eine neue Regierung. Wir sind jetzt im November. angekommen im viel und oft angekündigten Herbst der Reformen, wie es unser Bundeskanzler nannte. Also der Herbst ist eigentlich schon fast vorbei. Ich wohne ja eher im Süden, nahe an den Bergen hier in München. Da liegt oben auf den Gipfeln schon Schnee. Sprich, bald ist der Herbst rum und es ist Winter. Mhm. Auch kalendarisch. Und in der gleichen Zeit poppte jetzt diese Woche beispielsweise irgendwie vom IFO-Institut Umfrage zur Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie gesehen, wo man mit den Ohren schlackert, denn jedes dritte Unternehmen war das, glaube ich, mehr als jedes dritte Unternehmen sieht sich quasi im Vergleich zur Konkurrenz aus dem Ausland, sowohl EU-Ausland als auch international nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das ist das eine Thema. Klar, Stimmungslage war immer nicht so gut und wir haben hier so unsere Problemchen. Was mich aber, wenn ich sagen, schockiert hat, aber doch gewundert hat oder überrascht hat, ist, wenn man den Linienverlauf dieser Umfrage, die wird regelmäßig gemacht unter Industrieunternehmen, sieht man in den letzten 3-4 Monaten eine quasi massive Zunahme der Unternehmen, die sich nicht mehr wettbewerbsfähig sehen. Also eigentlich in der Phase, in der wir ja zumindest mal die Hoffnung versprühen sollten mit Herbst der Reformen, es tut sich was im Land. Daher wäre, analog zur Frage von vorhin, hat unsere Regierung den Schuss gehört?
Also Schuss gehört, glaube ich, ja. Und ich mache das mal an einem Beispiel fest oder an einem Ereignis fest. Ja. Ich nehme mal die Grafik, die Bundeskanzler Merz vor kurzem öffentlichkeitswirksam dargestellt hat und gesagt hat, an dieser Grafik müssen wir den Erfolg der Bundesregierung messen lassen. Diese Grafik stammt auch vom IFO-Institut von Clemens Fuest und sie zeigt, dass wir seit 2018 in etwa vom BIP-Wachstum her nicht vorangekommen sind. Also ganz grob gesagt, im Grunde genommen nur noch seitwärts laufen, nicht mehr wachsen. Dass in dieser Phase der Staatskonsum weiter deutlich gestiegen ist, aber die privaten Investitionen zurückgegangen sind. Seit 2018 fallen die privaten Investitionen. Und das ist natürlich ein haarsträubender Zustand. Das bedeutet, dass der Kapitalstock sinkt, dass Produktivität sinkt damit auch und dass ein Potenzialwachstum sinkt. Und ich finde es besonders wirklich sehr, sehr bemerkenswert, dass ein Bundeskanzler diese Grafik nimmt, zeigt und damit ja auch in Anführungsstrichen öffentlich zugesteht, dass die Lage wirklich sehr, sehr schwierig ist, fast dramatisch.
Ja.
Und dann noch dazu sagt, daran müssen wir uns messen lassen. Das ist zumindest schon mal eine ganz, ganz klare Fokussierung von Seiten der Politik. Also ich glaube, es ist angekommen und es ist auch vielleicht kommunikativ ein riesengroßer Fortschritt in meinen Augen, weil es so handfest ist und weil diese Grafik tatsächlich jeder in Deutschland verstehen kann und eben auch Erfolg oder Misserfolg damit 1:1 messbar wird. Also ich hoffe, Merz tut's. Ich würde es auf jeden Fall tun oder ich mache es. Ich werde diese Grafik immer mal wieder vorkramen in den nächsten Monaten und dann schauen, ob es in die richtige Richtung geht. Dass die Stimmungslage, wenn wir jetzt mal das IFO-Geschäftsklima nehmen, im ersten Halbjahr ein bisschen besser geworden ist oder die Hoffnung, dass zukünftig die Geschäfte besser laufen, so diese Perspektive nach vorne, das liegt daran, dass 500 Milliarden Euro in Aussicht stehen. Die werden im nächsten Jahr auch wachstumswirksam werden, also die werden das Wachstum ankurbeln. Und es war sicherlich auch die Hoffnung auf diese Strukturreformen, die in Ansätzen nur gekommen sind. Die Bundesregierung hat ja was gemacht. Abschreibungsmöglichkeiten sind verbessert worden.
Ja.
Es gibt die Perspektive auf eine Unternehmenssteuersenkung, noch einige Sachen mehr. Aber das ist natürlich in Summe viel zu wenig. Und jetzt zugegebenermaßen, nachdem der Herbst fast vorbei ist, herrscht eher Enttäuschung. Und das sorgt dann auch dafür, dass eben diese Stimmungslage in den letzten 2-3 Monaten nochmal deutlich wieder runtergekommen ist. Was bedeutet das? Der Handlungsdruck steigt noch stärker in meinen Augen. Und meine Erwartung ist, ich glaube, wir können eigentlich das erste Halbjahr 2026, auf das können wir uns fokussieren. Da müssen entsprechende, also mindestens ja Andeutungen von Reformen, idealerweise schon konkrete Reformansätze kommen, damit diese Bundesregierung diesen Schwenk noch hinbekommt.
Und das ist eben das so ein bisschen meine Skepsis, obwohl ich ein absolut optimistischer Mensch bin, dass man halt viel zu sehr in einer absolut wuchernden Hecke mit so einer Nagelschere rumarbeitet. Ne?
Ja,
ich komme jetzt nicht mit irgendwelchen Kettensägen-Analogien, das ist mir irgendwie zu plump, aber in der Logik eben fehlt dann doch irgendwie das große Besteck.
Ja, also das verstehe ich, das ist bisher auch so. Ich denke allerdings, dass tatsächlich dieser Handlungsdruck so groß wird auf die Bundesregierung und eigentlich auf die politische Mitte, weil es ja existenziell wird, weil die politischen Ränder so groß und so stark werden. Wir werden im nächsten Jahr 5 oder 6 Landtagswahlen sehen, 2 davon in den neuen Bundesländern. wo wir möglicherweise eine AfD-Mehrheit haben beispielsweise. Und das setzt natürlich einfach oder das erhöht einfach den Druck auf die politische Mitte, insbesondere auf die Bundesregierung, und zwar SPD und CDU beide, tatsächlich fundamental diese Reform anzugehen. Ich würde mal sagen, und das kann man durchaus so formulieren, das ist die letzte Chance.
Ja.
Und es besteht zumindest die Möglichkeit, dass sie genutzt wird, sagen wir so.
Ehrlicherweise, ich, also in meinem persönlichen Empfinden, wäre dieser letzte Schuss, in Anführungszeichen, hätte man auch schon im Frühjahr vernehmen können.
Auf jeden Fall.
Bei der Bundestagswahl.
Ja, natürlich.
Und den Ergebnissen und allem, was drumherum passierte und auch der Landtagswahl, die so passiert.
Ja.
Also viel mehr Warnung eigentlich braucht man nicht, um zu handeln.
Ja, das stimmt. Wobei jetzt eben die harten wirtschaftlichen Zahlen ja nochmal wieder schwächer werden. Wir haben ganz offensichtlich definitiv eine Abwanderung energieintensiver Industrie. Wir haben auch bedingt durch den Strukturwandel in der Automobilindustrie, das ist jetzt nicht nur Standortpolitik, also das können wir vielleicht an der Stelle auch nochmal festhalten. Politik kann und muss viel machen, aber es geht nicht nur um die Dinge, die Politik machen muss, sondern auch Unternehmen müssen sich natürlich entsprechend bewegen, auf diese neuen KI implementieren, haben wir drüber gesprochen. Die Automobilindustrie muss versuchen, diesen Strukturwandel hinzubekommen. Andere Industrien haben ähnliche Themen. Das heißt, dieser Druck wird natürlich sehr, sehr groß.
Absolut. Man darf sich, also das Automobilindustrie ist das Paradebeispiel, da darf man sich jetzt nicht hinter politischen Entscheidungen verstecken. Das hat man schon selber verbockt im Wesentlichen.
Ja. So, und dann muss man auch einfach anerkennen, Deutschland steckt, eigentlich die ganze Weltwirtschaft steckt im Strukturwandel Deutschland, aber noch sehr, sehr viel stärker. Und das hat zum einen den Grund, dass wir diese Standortnachteile haben, das ist einer. Es gibt aber noch zwei andere Gründe. Der eine ist, dass wir einen schwachen Konjunkturzyklus haben, insbesondere Industriezyklus.
Ja.
Das liegt auch daran, dass China immer noch sehr schwach wächst. Und der dritte Punkt ist, dass wir eben eine veränderte Globalisierung haben. Wir haben schon angesprochen, Protektionismus gehört heute dazu. Das wird uns in den nächsten Jahren weiter begleiten.
Ja.
Das ist schon mal Gift für eine exportorientierte Industrie, wie sie in Deutschland sehr stark ist. Und der weitere wesentliche Punkt ist, dass China eine andere Rolle spielt, weltwirtschaftlich. Eben nicht mehr wie 30, 40 Jahre lang billige Werkbank der Welt.
Sondern Innovator, ja.
Sondern Innovator und Konkurrent für die hiesigen Unternehmen.
Ja.
Und das heißt auch, das sind Punkte, den Zyklus, den können wir nicht selber beeinflussen. Diese veränderte Globalisierung können wir nicht selber beeinflussen. Wir müssen also den Standort voranbringen, ist das eine. Und wir müssen Strukturwandel betreiben. Das heißt, jeder, der bisher erfolgreich exportiert hat in Deutschland, wird sich selber hinterfragen müssen, sein Produktportfolio hinterfragen müssen.
Ja.
Innovativer werden, vielleicht auch nicht nur Maschinen bauen und exportieren, sondern stärker auf Dienstleistung setzen in dem Kontext Wartung, Unternehmensberatung und. Also das ist der Anspruch, der tatsächlich an die Unternehmen geht.
Das stimmt. Die Politik kann nur quasi den Rahmen geben, damit der Standort in sich attraktiver wird. Ja. Den Rest müssen die Unternehmen schon selber hinbekommen. Mhm. Der junge Schumpeter hätte, das ist eine große Freude an dem Thema.
Genau, der Staat kann vielleicht noch, um einen Punkt noch weiter mit reinzunehmen, wir haben natürlich einen sehr, sehr hohen Staatseinfluss, wir haben eine sehr hohe Staatsquote, wir haben eben drüber gesprochen, der Staatskonsum steigt, insbesondere seit Corona nochmal sehr viel stärker und dann sind wir wieder bei den Rahmenbedingungen. Der Staat muss natürlich auch anerkennen, dass er nicht der bessere Unternehmer ist. Das haben wir bei einigen industriepolitischen Entscheidungen der Ampelregierung auch gesehen, dass das nicht gut funktioniert, sondern sich wirklich ein Stück weit ehrlich machen, zurückziehen, Rahmenbedingungen setzen, ja, aber zurückziehen und einfach unternehmerische Freiheit zulassen.
Mhm. Mal schauen, ob die jetzige Regierung das besser hinkriegt. Mir fehlt da ein wenig der Glaube, dass sie eine andere Auffassung haben davon, dass Staat so alles kann oder nicht kann.
Das verstehe ich. Also, ist skeptisch bin ich da auch, absolut. Ja. Wie gesagt, das wird sich, glaube ich, innerhalb des nächsten, grob gesagt, halben, dreiviertel Jahres zeigen, ob dieser Umschwung gelingt.
Kann mal quasi Ihre persönliche Meinung, kann Merz Schröder?
Ja, gute Frage. Die Situation ist auf jeden Fall nicht unähnlich, glaube ich. Wenn wir an die Jahre 2002, 2003 zurückdenken, dann haben wir durchaus auch ein, zwei Jahre der Schröder-Regierung gesehen, wo das notwendige Problembewusstsein vielleicht zu kurz gekommen ist.
Mhm.
Damals war Deutschland der kranke Mann Europas, hieß es. Und wir haben eine ganz ähnliche Situation, glaube ich, wenn wir mal die Schlagzeilen in den Zeitungen oder in den Medien anschauen. Das Stimmungsbild war ähnlich. Wir haben auch damals die Situation gehabt, dass Unternehmen abgewandert sind, weil die Standortbedingungen nicht gegeben waren. Und das hat eben zu diesem Wirkungskanal geführt. Sehr hoher Druck auf die Regierung auch, Handlungsdruck. Und im Grunde genommen wurde damit die Agenda 2010 erzwungen. Also das ist jetzt nicht aus freien Stücken heraus. Schröder ist nicht angetreten, hat gesagt, wir machen das, sondern da, das setzt eben eine gewisse Entwicklung voraus. Das ist vielleicht eine Analogie, die wir sehen. Wenn ich das noch kurz ergänzen darf, es gibt einen Indikator dafür, der das sehr schön zeigt. Das ist der ZDW, das ZDW-Konjunkturbarometer.
Ja.
Wenn man die beiden Kurven mal gegenüberlegt, aktuelle Lagebeschreibung und zukünftige Geschäftserwartung, genau, dann sehen wir heute, analog zu 2003 bis 2005, 2-3 Jahre lang sehr schwierige konjunkturelle Lage. Und dann steigt so langsam die Kurve der Erwartung, aber mit den politischen Reformen dann erst, dann steigt die so langsam an. Es könnte in meinen Augen sein, dass wir, wenn wir den ZDW eben anschauen, tatsächlich eine Analogie haben. Also 2-3 Jahre dieses große Gap zwischen Erwartung und tatsächlicher Lage und dann den Schwung nach oben, dass die tatsächliche Lage kommt.
Und man muss tatsächlich ja auch fairerweise tatsächlich dazu sagen, so sehr wir ja quasi meckern über die durchaus zu Recht über die aktuelle Politik. Ich glaube, keiner hat Schröder das damals zugetraut im Vorwege. Man hätte nicht gesagt, das ist jetzt der große Reformmacher.
Das sehe ich genauso. Zu der Frage nochmal zurückkommen, kann Merz Schröder?
Es ist möglich.
Es ist möglich, das kann man sagen.
So sehr man es quasi vielleicht ihm nicht so richtig zutraut im Moment, weil er zu wenig Schmackes hat. Quasi in der Darstellung, aber das war bei Schröder eben auch nicht der Fall.
Das sehe ich auch so. Und vielleicht einen Aspekt nochmal mit reinnehmend. Merz ist ja gerade 70 geworden.
Ja.
Also ihm wird klar sein, dass er nicht jahrzehntelang Bundeskanzler sein wird, höchstwahrscheinlich. Er hätte in meinen Augen die Chance, sich im positiven Sinne ein Denkmal zu setzen, in einer Legislatur.
Ich weiß nicht, ob die so weit ticken.
Mal schauen.
Außerdem, also wir müssen nur in die USA schauen mit sowohl Joe Biden als auch Donald Trump. Ja. Beides jetzt nicht gerade Jungbrunnen in der Politik.
Ja, das ist richtig.
Also ich weiß nicht, ob Politiker tatsächlich so ticken. Ja. Aber in der Sache wäre es natürlich ein quasi schon fast romantisch schöner Gedanke, wenn man sich quasi das Denkmal baut, indem man quasi die große Reformwende-Kanzler, der quasi das Land in eine völlig neue Richtung bringt.
Schröder hat es geschafft.
Schröder hat es geschafft, genau. Wir hoffen, der Merz kann Schröder. Dann sind wir, glaube ich, alle glücklich und zufrieden. Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Werbepartner dieser Folge. Und das ist TradeGate Direct. TradeGate Direct ist der direkteste Direct Broker Europas. Entwickelt für erfahrene Trader, die Wert auf Kontrolle, Effizienz und Unabhängigkeit legen. Die App ermöglicht Privatanlegern den unmittelbaren Direktzugang zur TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Der Handel ist dauerhaft kostenfrei, Depot- und Kontoführung sind inklusive, es können aber natürlich die marktüblichen Spreads anfallen. Im Zentrum des Ganzen steht die neue App TradeGate Direct, entwickelt von Profis für Profis. Die Besonderheit? Die TradeGate AG vereint Market Maker, Börse und Broker. Das ermöglicht eine transparente, effiziente und marktnahe Orderausführung, ganz ohne Umwege, ohne Intermediäre, alles aus erster Hand. Nutzer profitieren also von hoher Ausführungsgüte und engen Spreads. TradeGate Direct richtet sich gezielt an eine erfahrene, anspruchsvolle Zielgruppe und nicht an die breite Masse und bietet Features wie Realtime-Watchlists mit bis zu 150 Titeln, intelligente Ordertypen und Performance-Analysen auf institutionellem Niveau. Mehr als 7000 Aktien, 3000 ETPs und tausende Mini-Futures sind über die App handelbar. Und das Ganze bei langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Du gehörst zu den aktiven Tradern? Dann schau dir das Angebot an unter tradegate.direct. Infos und Link gibt es natürlich auch in den Shownotes dieser Folge. Was machen wir denn anlageseitig aus dem ganzen Schlamassel? Ist Europa, wir haben, auch das war ja natürlich lange ein Thema, Europa kann mal die USA outperformen, hat mal tatsächlich zwischendurch auch in diesem Jahr ganz gut schon funktioniert. Und dann war der Schwung aber doch auch wieder raus. Ja. Ist Europa was man wieder mehr anlageseitig auf der Agenda haben muss? Oder ist da einfach der Zauber schon verflogen?
Also man sollte Europa nicht links liegen lassen. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass die Unternehmensgewinne zwar in Amerika sehr stark steigen, in Europa sehr viel weniger. Sie steigen auch, aber auf Indexebene sehr, sehr viel weniger. Da sprechen wir über 1-3% Gewinnsteigerung. Das heißt, wir haben eine ganz andere Dynamik natürlich in Amerika. Das ist aber vor allen Dingen, das hatten wir auch schon besprochen, resultierend eben aus diesen großen Technologieunternehmen und aus diesem großen Thema KI, was auch gewisse Risiken, Chancen, aber auch gewisse Risiken birgt. Das heißt, allein unter dem Gesichtspunkt macht es Sinn, Europa nicht ganz links liegen zu lassen, auch wenn wir in Sachen Technologieunternehmen hier eine geringere Auswahl haben. Das mal so zu sagen.
Sehr hanseatisch höflich.
Genau. Warum hatten wir am Jahresanfang die Situation, dass Europa diese ungewöhnliche Outperformance gegenüber amerikanischen Aktien gezeigt hat? Das ist zum einen auf den Schock im Januar zurückzuführen, als die diese KI-Anwendung aus China gezeigt wurde, wo man mit einmal dachte, na, da kann man mit sehr viel weniger Aufwand ein Large Language Model entwickeln. Vielleicht sind diese riesengroßen Aufwände der amerikanischen Unternehmen doch nicht gerechtfertigt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war dann Liberation Day, also dieser Trump-Schock, der dazu geführt hat, einfach, dass internationale Anleger, die sehr stark auf Amerika fokussiert waren, mal geguckt haben, was gibt's noch in der Welt, sind nach Europa oder haben auf Europa geschaut und haben festgestellt, da sind wir eigentlich gar nicht nennenswert investiert. Und im Vergleich zu Amerika haben wir günstige Bewertungen an den Aktienmärkten.
Ja.
Also das war der Grund, einfach hier mal einen Schwenk zu tätigen. Und dann kommt natürlich hinzu oder kam am Jahresanfang hinzu diese 500 Milliarden von Seiten der Bundesregierung und die Hoffnung auf Strukturreformen.
Ja.
So, jetzt haben wir die Situation, die ist ein bisschen anders. Europa ist auch nicht mehr ganz so günstig wie am Jahresanfang. Es ist schon nennenswert Geld umgeschichtet worden. Und das heißt, Europa braucht neue Impulse, um hier nennenswert weiter nach vorne zu laufen. Die Impulse können idealerweise, sage ich mal, diese Strukturreformen sein. Über die haben wir gesprochen. Ein gewisser Impuls wird sein, dass die 500 Milliarden schon ein höheres Wachstum erzeugen werden.
Also ja.
Das Wachstum in Deutschland wird im nächsten Jahr um die 1% ausfallen, damit 1% höher als in den letzten Jahren oder 1,5 teilweise sogar.
Ja.
Europa erfährt auch ein bisschen gewisse größere Dynamik. Im gleichen Zuge nimmt die Wachstumsdynamik in Amerika ab. Amerika wird immer noch stärker wachsen als Europa, aber das Gap schließt sich. Das ist ein zweiter Impuls und ein Thema, was wir in meinen Augen auch im nächsten Jahr wieder mit im Blick haben müssen, ist die Möglichkeit, dass sich die Situation in der Ukraine verändert. Also sprich, dass sich in irgendeiner Art und Weise ein Ende der Kampfhandlungen abzeichnet.
Ja.
Immer mit dem Nebensatz verbunden, in einer für Europa und für die Ukraine akzeptablen Art und Weise. Also möglicherweise ein Einfrieren des aktuellen Status quo. Und dann würde natürlich so diese große graue Unsicherheitsglocke des Ukraine-Kriegs über Europa mal verschwinden. Dann wäre ein ganz anderer Blick auf Europa. Und dann hätten vor allen Dingen auch die Unternehmen, die so klassisch konjunkturzyklisch sind, eher mal wieder die Aussicht darauf, dass also groß investiert wird, nicht nur in Deutschland in die Infrastruktur, sondern vor allen Dingen eben auch in diesem zerstörten Land.
Mhm. Das wäre natürlich, also der Friede wäre sowieso immer der erste wünschenswerte Punkt, logischerweise. Und wenn wir ein Investitionswunderland werden, umso schöner. Logischerweise, das wünschen wir uns ehrlicherweise alle.
Ja.
Was könnten nächstes Jahr so die, sagen wir mal, Risikoherde sein, die man mal so ein bisschen im Auge hat? Oder ist es im Prinzip same, same, but different?
Naja, Risikoherde bleiben, sind und bleiben Geopolitik, sind und bleiben Handelspolitik. Vielleicht ganz kurz nochmal auf China und die USA zurückkommen. Wir haben ja den Deal gesehen jetzt zwischen Trump und Xi Jinping. Das ist
irgendwie kein Deal war, ne?
So, das ist ein Handshake. Es ist in meinen Augen, soweit ich weiß, nichts unterschrieben. Das soll folgen auf einem der folgenden Treffen. Es ist eine gewisse Entlastung, aber diese Exportkontrollen für seltene Erden sind halt nur um ein Jahr verschoben worden. Die Zölle, die die USA erheben auf chinesische Importe, sind halt nur reduziert worden. Sie sind nicht abgestellt worden. Und in meinen Augen ist auch völlig klar, wir werden hier keine Männerfreundschaft sehen zwischen Xi Jinping und Trump oder auf die Länder bezogen zwischen China und den USA, sondern es geht ja um ganz handfeste wirtschaftliche Interessen. Es geht darum, dass die heutige wirtschaftliche und technologische Nummer eins im Begriff ist, möglicherweise abgelöst zu werden in den nächsten Jahren durch China. Und das heißt, das ist eine Rivalität, die wird uns weiter begleiten und die kann immer auch dazu führen, dass es mal wieder zu irgendeiner Art von Eskalation kommt und damit eben zu Rückwirkungen auf die Märkte. Das ist in meinen Augen der eine Punkt. Der andere Punkt, den wir besonders im Blick halten müssen, ist die Möglichkeit, dass wir in Amerika vielleicht in ein Stagflationsszenario absinken könnten. Ich habe es eben gesagt, mein Basisszenario ist keine Rezession. Schwächeres Wachstum ja, aber immer noch ganz ordentlich, so um die 1,5 bis 2%. Aber wir sehen es jetzt am Shutdown. Es gibt Schätzungen, die sagen, eine Woche Shutdown 0,1% Wachstum nach unten. Da können andere Dinge kommen, die einfach Wachstum bremsen und auf der anderen Seite dann Inflation oder Preisniveausteigerung vielleicht nach oben schieben. Das ist in meinen Augen ein Risiko, was man noch mit dem Blick behalten
muss. Na gut, man da vergisst ja auch immer, dass die USA halt immer noch bei 3% Inflation hängen.
Das ist der Punkt.
Nicht 2%.
Richtig. Und wir haben auch schon drüber gesprochen, Gleichzeitig sehen wir weniger unabhängige Geldpolitik. Also ich glaube, wenn wir über das Inflationsszenario sprechen, dann müssen wir uns, und das ist natürlich für Anlegerinnen und Anleger insbesondere auch ein Thema, wir müssen uns darauf einstellen, wir werden inflationstechnisch sowohl in den USA als auch in Europa vielleicht auch global höhere Niveaus haben im Mittel der nächsten Jahre, als das in den 10, 15 Jahren vor Corona der Fall ist.
Ja.
Und das heißt für die USA eher 3-3.5%.
Stagflation wäre aber natürlich, ist immer so mit das hässlichste Szenario für Aktienmärkte, dass man sich so ausdenken kann, ne?
Ja, absolut. Also das
eine heftige Rezession ist meistens nichts Schlimmes, scheppert's einmal und dann geht's auch schnell wieder aufwärts, aber Stagflation ist halt eklig und zäh.
Genau.
Hilft keinem weiter.
Also das zieht sich, das macht sich negativ bemerkbar dann für die Unternehmensgewinne. Auf der anderen Seite ist ein Szenario, wo wir eine leicht erhöhte, aber immer noch also nicht ausufernde Inflation haben, wiederum gar nicht so schlecht für die Aktienmärkte, weil Unternehmen in der Lage sind, höhere Kosten, die sie haben, dann zumindest in Teilen auf die Endverbraucherpreise überzuschlagen. Aber unterm Strich ist das natürlich kein wünschenswertes Szenario, absolut.
Gibt's so Hebel auf der, quasi auf der Gegenseite vom Risiko, auf der Chancenseite, wo man sagen kann, wenn die eintreffen, dann ist, ich will nicht sagen, ja, the sky is the limit. Also wie ein Friede beispielsweise in der Ukraine.
Ja, Chancen sind der Punkt. Ukraine-Konflikt müssen wir im Blick behalten. Eine Chance ist natürlich das Thema Strukturreformen. Wir haben es angesprochen. Vielleicht stärkere Einigkeit Europas auch. Wir haben auch diesen Punkt angesprochen.
Ja.
Eine Chance ist in meinen Augen auch, dass sich, da fasse ich jetzt mal die USA und China zusammen, sich beide Nationen vielleicht weniger auf politisch-ideologisch geprägte Zielsetzungen fokussieren, sondern stärker wieder die Wirtschaft in den Vordergrund stellen. Und das bedeutet in China möglicherweise mehr fiskal- und geldpolitische Stützungsmaßnahmen. Es ist absehbar, dass Wachstumsraten in China eher Richtung 4-4.5% gehen in den nächsten Jahren und nicht Richtung 5. Und 4-4.5 ist zu wenig für chinesische Verhältnisse. Und dass wir in den USA eben auch mit Blick auf die Midterm-Elections, die im Herbst nächsten Jahres anstehen, einen etwas moderateren Kurs, berechenbareren Kurs, um das mal so auszudrücken, von Seiten der Trump-Regierung sehen.
Ist für dieses weniger ideologische beider Seiten am Ende des Tages ein Personalwechsel wird damit einhergehen müssen. Das wird man nicht erleben mit unter diesen beiden. Auf ihre Art.
Ja, das ist natürlich richtig. Also eine gewisse Persönlichkeit kann man nicht ändern, einen Charakter kann man nicht ändern, das ist mit Sicherheit so.
Naja, es sind auch die quasi Überzeugungen, wenn man im Schalthebel dieser Macht eben ist, das gilt ja für Xi Jinping ganz massiv, der ja eben zurückgedreht hat, was seine zwei Vorgänger ganz hervorragend quasi gemacht haben und China richtig nach vorne gebracht haben innerhalb von 25 Jahren. Und er hat quasi die wichtigsten Sachen davon, die er zurückdreht. Das ist halt nun schon sehr ideologisch geprägt und hängt natürlich mit dem, ich bin halt an dieser Position und ich will das so haben.
Ja.
Und so ähnlich ist es ja bei Trump am Ende des Tages vielerlei Hinsicht auch auf seiner Ebene.
Genau, das ist so. Trotzdem glaube ich, können einfach wirtschaftliche Realitäten dafür sorgen, dass in gewisser Weise einfach ein anderer Kurs auch eingeschlagen wird. Also weder Trump noch Xi Jinping können, ich sag mal, lange gegen eine schlechte Stimmung in der Bevölkerung anarbeiten. Das wird beiden nicht gut gelingen. Und wiederum auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, wir haben das eben schon mal kurz angesprochen, selbst ein Personalwechsel würde nicht zu einem Kuschelkurs der Amerikaner gegen China führen und wahrscheinlich auch die Situation gegenüber Europa nur in Teilen verbessern. Europa müsste deswegen trotzdem selber in Gange kommen und die Dinge regeln.
Genau. Die Interessen quasi beider großen Staaten logischerweise sind, wie sie sind und die ändern sich nicht durch die
beschuldigenden
Personen.
Also und die Perspektive, die wir haben, auch das ist aus Anlegersicht in meinen Augen ein relevantes Thema, ist, dass auch wenn wir jetzt diesen Handshake-Deal gesehen haben zwischen den USA und zwischen China, mit dem sich im Grunde genommen Zeit erkauft wurde, die Perspektive ist die, dass beide Volkswirtschaften heute noch relativ enge wirtschaftliche Abhängigkeiten, die bestehen, sei es die das Halten von großen Staatsanleihebeständen in China, sei es, dass die Amerikaner seltene Erden brauchen, die Chinesen die Hochleistungstechnologie-Chips und. Also heute sind noch ganz viele enge Verflechtungen da. Es werden aber beide jetzt in den nächsten Monaten, gerade diese etwas ruhigere Phase in Sachen Handelskonflikt, wenn wir sie dann tatsächlich erleben, dazu nutzen, voneinander unabhängiger zu werden.
Ja.
Also das ist in meinen Augen ganz, ganz klarer Trend, den wir sehen. Die Amerikaner werden sie schauen, wo können sie anderswo in der Welt seltene Erden herbekommen. Die Chinesen werden schauen, wie können wir möglichst schnell diese Hochleistungschips selber bauen. Und das zeugt eigentlich oder unterstreicht nochmal, dass beide eher ein Stück weit auseinanderlaufen. Aus Anlegersicht, wenn es um Technologie geht beispielsweise, darf man in meinen Augen dann auch nicht nur auf Amerika schauen,
ja,
sondern muss separat auch schauen, oder es lohnt sich zumindest separat zu schauen, was passiert in China.
Das sieht man ja in der Autoindustrie relativ schön.
Richtig.
Die können tatsächlich innovativ sein und das auch in Masse verkaufen. Mhm. Anders als man das vielleicht vor 5 Jahren noch gedacht hätte.
Absolut.
Vor allem in den Vorstandsetagen von VW und Co.
Genau.
Gibt es so ein, ist immer eine gemeine Abschlussfrage, ich weiß, gibt es so einen richtig spannenden Markt, Asset-Klasse, die man für nächstes Jahr in diesem Umfeld unbedingt auf dem Schirm haben müsste? Neben was man üblicherweise so hat?
Ich glaube, dass es aus Anlegersicht Sinn macht, gerade angesichts dieser Unsicherheit, dieser schweren Berechenbarkeit, die wir haben, oder dieser schwer berechenbaren Komponenten, nicht zu sehr auf ein Pferd zu setzen, sondern tatsächlich breit zu streuen. Und das ist eine zugegebenermaßen denkbar einfache Empfehlung, ja, aber die ist sehr wirksam und sehr hilfreich. Ich glaube aber, dass man im Sinne dieser Streuung durchaus, ich sag mal, alle möglichen Anlagekategorien berücksichtigen sollte, die es gibt. Also Edelmetalle gehören dazu.
Ja.
Trotz enormer Kurssteigerungen, die wir gesehen haben als strategische Beimischung, in meinen Augen gehören auch Kryptoassets dazu. Das muss nicht notwendigerweise jeder machen, aber es lohnt sich, sich mal Gedanken darüber zu machen. Und
ja,
wenn ich ein Portfolio zusammenbauen würde, dann würde ich sowas mit reinnehmen. Es gibt aber auch Möglichkeiten, nicht nur auf die liquiden Assets zu schauen, sondern beispielsweise auch in Segmenten wie illiquiden Märkten, Private Equity, Private Debt, Infrastruktur,
ja,
hier Dinge mit zu implementieren. Es gibt ja neue Entwicklungen.
Schwer im Kommen, das Thema natürlich auch für Privatanleger.
Richtig, genau.
Zu machen.
Es wird einfacher und ja, da macht es, glaube ich, Sinn, tatsächlich so ein Stück weit so alle Register zu ziehen.
Ja. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gern. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
So, ihr Lieben da draußen, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich glaube, wir haben einen recht großen Rundumschlag gemacht. Das können wir, glaube ich, so stehen lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr jetzt gerüstet seid für den Herbst der Reformen und die Jahresendrallye und natürlich so ins neue Jahr rein. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und vielen Dank nochmal für den Besuch. Hat mich sehr gefreut, dass wir hier persönlich saßen. Das schreit auf jeden Fall nach Wiederholung.
Sehr gern. Bis zum nächsten Mal.
Bis dann. Ciao.